Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon, herzlich willkommen. Vielleicht genießen Sie ja heute einen Brückentag, haben sich freigenommen. Viele Schülerinnen und Schüler haben ja auch schulfrei. Und die Kitas, ja, die haben ohnehin immer öfter geschlossen und ihre Öffnungszeiten verkürzt. Und wenn die berufstätigen Eltern keine Betreuungsalternativen haben, ja, dann wird es kritisch. Das ist nicht neu, das ist längst Alltag und für alle Beteiligten zunehmend unerträglich. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas sind kräftemäßig am Ende. Davon zeugt auch diese Mail einer verzweifelten Kita-Leitung. Liebe KollegInnen, ich bitte euch dringend um personelle Unterstützung. Seit mehreren Wochen kämpfen wir in unserer Kita uns von einem personellen Engpass in den nächsten. Die KollegInnen sind am Limit. Auch diese Woche ist es wieder mehr als eng. Hat jemand von euch die Möglichkeit, uns für morgen und Mittwoch jemanden zu schicken? Ja, das ist eine ganz typische Mail. Fehlendes Personal in der Kita. Wer betreut unsere Kinder? Das fragen wir heute in der Lebenszeit. Trotz des Rechtsanspruchs auf Betreuung in einer Kita ab vollendetem ersten Lebensjahr fehlen bundesweit 378.000 Kita-Plätze. Diese Zahl meldete vor einigen Tagen das Bundesfamilienministerium. Die Angaben basierten auf Zahlen aus dem Jahr 2021, hieß es. Viele Eltern sind verzweifelt, weil sie nicht wissen, wohin mit ihren Kindern während der Arbeitszeit. Die Träger und Kommunen sind unter Druck, für ausreichend und gute Kinderbetreuung zu sorgen. Und nicht zu vergessen, natürlich leiden auch die Kinder unter dieser angespannten Situation. Von Kita-Kollaps ist die Rede. Erzieherinnen und Erzieher gehen auf die Straße. Am Montag gab es etwa einen landesweiten Protesttag in Brandenburg. Sie forderten mehr Kita-Plätze und bessere Arbeitsbedingungen. Das gibt es auch in vielen anderen Bundesländern, diesen Protest. Wie lässt sich der Personalmangel in der Kinderbetreuung beheben? Wie reagieren Eltern und mit welchen Initiativen versuchen Bund, Länder und Kommunen, das Problem zu lösen? Wodurch lässt sich die Quantität und die Qualität in der Kinderbetreuung verbessern? Darüber möchten wir mit unseren Gästen, aber natürlich auch mit Ihnen sprechen. Was sind Ihre Erfahrungen, Meinungen und Ideen dazu? Als betroffene Eltern, als Träger oder Mitarbeiterin in einer Kita? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Ich begrüße bei mir im Studio Janine Hennes, Kita-Elternsprecherin, Mitglied des Jugendamts Elternbeirates in Aachen und Gründerin der Initiative Eltern am Limit. Schönen guten Morgen, Frau Hennes.
Guten Morgen, Frau Hennes.
Schön, dass Sie dabei sind. Und dabei ist auch zugeschaltet Daniela Ried. Sie ist Kita-Leiterin und außerdem Stadträtin in Garching und Stadträtin vom Bündnis 90 Die Grünen dort. Schönen guten Morgen, Frau Ried.
Einen wertschätzenden Gruß von München aus.
Schön, wir sehen Sie jetzt leider nicht, aber wir sind alle mit einem Thema in einem Boot. Und ich fange mal mit Ihnen an, Frau Hennes. Sie sind Mutter von 2 Kindern, 2 und 5 Jahre alt, die eigentlich in die Kita gehen, aber heute eher nicht, oder?
Heute nicht, das stimmt. Heute ist ein regulärer Schließtag. Der ist uns auch schon Anfang des Jahres angekündigt worden. Infolge der, ich glaube, im letzten Jahr erstreikten Regenerationstage. Die Erzieherinnen haben ja und Erzieher zukünftig 2 zusätzliche Regenerationstage. Wenn die die aber alle einzeln nehmen, dann wird das natürlich wieder schwierig, das zu koordinieren in der Kita. Also wird daraus zum Beispiel wie heute ein gemeinschaftlicher Schließtag gemacht.
Okay, das ist natürlich möglicherweise auch ein Problem für viele. Wo sind Ihre Kinder jetzt?
Ich habe heute das Glück, dass mein Mann zu Hause geblieben ist. Das heißt, sie sind wohlversorgt.
Gut, wenn man das so lösen kann. Das scheint aber ja nicht immer möglich zu sein. Nun sind Sie auch hier im Studio, weil Sie, wie so viele, die Sorgen und Nöte berufstätiger Mütter und Väter kennen, die ihre Kinder während der Arbeitszeit ja gut betreut wissen wollen, was in der Realität aber schwierig ist. Sie engagieren sich deshalb auch, damit sich an der Situation was ändert. Als Elternsprecherin in der Kita, als Mitglied des Jugendamts Elternbeirates in Aachen. Und in diesem Jahr haben Sie mit anderen Müttern eine Elterninitiative gegründet. Die nennt sich Eltern am Limit Aachen, angelehnt an den Slogan Kitas am Limit. Der Gruppe angeschlossen sind mittlerweile knapp 70, korrigieren Sie mich, wenn die Zahl sich verändert hat, Elternbeiratsvertreter.
Das kommt hin.
Aus all den städtischen Kitas in Aachen. Inwiefern sind gerade in Aachen die Kitas am Limit?
Wir haben in Aachen natürlich genauso unter dem Fachkräftemangel zu leiden, wie wir das bundesweit in den einzelnen Bundesländern erleben. Man kann schon sagen, es ist teilweise unterschiedlich. Also diese Gruppe, die wir da haben, die Zahl ist richtig, sind da ungefähr jetzt etwa 70 Leute drin, die eben städtische Kitas vertreten, Elternvertreter und Elternvertreterinnen. Und da merkt man schon Unterschiede. Es gibt Kitas, bei denen es einigermaßen noch läuft und die Eltern auf wenig verzichten müssen. Und es gibt Kitas, in denen es einfach total aus allen Fugen gerät. Und das wird einfach immer mehr. Die Kitas gehen am Limit, die Fachkräfte gehen am Limit und die Eltern auch total.
Wie geht man damit um? Also das heißt bei Ihnen jetzt persönlich, die Kitas schließen früher oder machen Pause? Wie kann man sich das vorstellen?
Exakt. Also wir haben insbesondere Themen wie Gruppenschließungen, Gruppenzusammenlegungen, verkürzte Öffnungszeiten haben wir gerade in besonderem Maße im Großteil der Aachener Kitas. Wir haben aber auch die Situation, dass wir, das ist in meiner Kita zum Beispiel jetzt im Moment aktuell, ein Wechselmodell haben. Also alle 4 Wochen muss ich eine Woche lang meinen Großen betreuen. Oder wir müssen irgendwie gucken, wie wir unseren Großen eine Woche lang betreuen. Und dann rolliert das. Ne? Also das ist immer so Wochen, also alle 4 Wochen, genau, bleibt ein Teil der Kinder zu Hause.
Und wie machen Sie das?
Ja, also tatsächlich helfen wir uns unter uns Eltern erstmal so, dass immer dann, wenn ein Kind krank wird in der Kita, das eigentlich jetzt betreut werden darf, das sofort in der WhatsApp-Gruppe kommuniziert, sodass die Eltern, die gerade ihr Kind zu Hause behalten müssen, direkt reagieren können, um zu sagen, okay, super, dann schicke ich mein Kind. Das ist das eine, also dass wir Tauschbörsen quasi jetzt als in der WhatsApp-Gruppe haben. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, ja, entweder, also ich kenne Eltern, die sich entweder krank melden oder Kinder krank melden. Das höre ich auch teilweise. Dann haben wir natürlich auch die, die Großeltern haben, die darauf zurückgreifen können. Auch wir machen das schon mal. Das geht nicht immer, weil meine Schwiegereltern ebenfalls noch arbeiten, meine Schwiegermutter. Ja, und im Zweifel nehmen wir uns frei. Oder mein Sohn kommt dann eben mit zur Arbeit.
Ja, das geht natürlich auch nicht immer, machen nicht alle Arbeitgeber mit, aber das zeigt natürlich, wie verschärft die Situation ist und wie sehr sie unter Improvisationsdruck stehen. Frau Ried, müssen auch die Kita-Leitungen viel improvisieren?
Absolut. Und ich meine, wir müssen eine enorme Personaldisposition hinlegen, meistens wöchentlich, meistens in der Früh am Montag ereilt einem dann das Schicksal, wo wir relativ schnell reagieren müssen, aus der Knete kommen müssen, teilweise schon vom Personal vorinformiert sind, tatsächlich auch über WhatsApp-Gruppen, die dann am Sonntagabend, wenn man Glück hat, noch vor 23 Uhr, 24 Uhr mailen, am nächsten Tag nicht zu kommen, weil sie erkrankt sind oder weil eben auch Notfall mal ein familiärer stattgefunden hat, denn auch wir sind nur Menschen, wir Erzieher, wir haben auch Familien, wir haben auch Todesfälle, wir haben auch sämtliche andere Dinge, die uns ereilen, wie in anderen Berufsbereichen auch. Bloß bei uns Erziehern ist es halt einfach doppelt schwer auszuhalten oder zu überbrücken, weil wir einfach personell immer schon zu knapp eingeteilt sind, ja. Drum appelliere ich eigentlich schon seit den letzten Jahren, dass in allen Kindergarten als auch Krippengruppen der Trend zu der Drittkraft einfach akzeptiert werden muss oder gefördert und refinanziert werden muss. Also unabhängig tatsächlich von der Größe der Gruppe, denn man muss sich einfach vorstellen, wenn ich heute eine Krippengruppe habe mit 12 Wickelkindern und man ist regulär zu zweit da drin, wenn heute einer erkrankt oder Überstunden hat oder Urlaub abfeiert oder eine wichtige Erledigung hat auf einer Behörde, dann ist eine Person, ein Erzieher, alleine mit 13 Wickelkindern. Und jeder von Ihnen, der zu Hause kleine Kinder hat zur Betreuung, weiß, was das heißt, wenn man ein Kind betreut, wenn ein Kind weint nach Essen, wenn ein Kind getröstet werden will, wenn ein Kind gewickelt braucht. Und dann kann man sich vorstellen, welch immenser Druck und immenser Stress auf diese Personen, Erzieherinnen oder Kinderpflegerinnen, hier stattfindet, wenn die das dann alleine reißen müssen. Kindergarten, genau die gleiche Situation. Regulär in Bayern sind es immer noch 2 Kräfte, die in einer 25-köpfigen Kindergartengruppe eingesetzt sind. Fällt einer aus oder ist einer auch wirklich mal angeschlagen und kommt mit Migräne rein, schleppt sich rein, Sie können sich nicht vorstellen, was das für körperliche und auch emotionale Belastung ist für dieses Personal. Und jetzt wundert man sich, dass man keine Fachkräfte mehr hat. In diesem von Frau Schaaf, die wird heute auch noch zur Sprache kommen,
von toll der Ministerin,
Ministerin
in Bayern,
richtig, genau. Angekündigten tollen und super Beruf, den wir haben, muss ich sagen, ja, der Beruf ist ein Traumberuf, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Jetzt aktuell ist es ein Albtraumberuf.
Ein Albtraumberuf. Frau Hennes, Sie nicken auch aus Elternperspektive. Wenn Sie das hören, da ist man schockiert, weil Sie wollen ja Ihre Kinder in gute Hände wissen.
Ja, also das Verständnis ist einfach für beide Seiten enorm da. Ich weiß nicht, wie oft ich alleine bei mir in der Kita den Erziehenden immer wieder mal zwischendurch so ein Danke zustecke, um einfach nur damit auszudrücken, dass wir sehr wohl sehen, dass da viele immer da sind, immer so den Fels in der Brandung darstellen und die auch wissen sollen, dass wir das sehen. Denn es kommt natürlich vor, dass auch Eltern teilweise ungehalten reagieren, wenn sie morgens die Kinder bringen und in dem Moment erfahren, heute müssen die Kinder übrigens um 13:30 abgeholt werden. Das ist einfach eine Zumutung, natürlich auch für jedes arbeitende Elternteil. Da kann ich von mir persönlich eben sprechen. Ich arbeite auch fast Vollzeit und ich weiß nicht, wie oft ich mit dieser Situation schon konfrontiert wurde. Und das merkt man natürlich auch an der Stimmung. Das merken dann die Kinder, das merken die Erziehenden. Und uns ist es trotzdem immer wieder wichtig, denen zu zeigen, wir wissen, dass ihr nichts dafür könnt. Und wir sind so dankbar, dass ihr überhaupt noch da seid. Also das Verständnis ist da sehr hoch. Gleichzeitig muss ich wirklich sagen, dass es mir persönlich echt ein Stück weit zu kurz kommt, die Sicht der Eltern zu betrachten. Die ganzen Briefe, die wir immer bekommen, ob das vom Jugendamt ist oder auch wenn unsere Leitung da Verständnis ausdrückt. Es fühlt sich oft nicht so an und es fühlt sich viel nach Worthülse an. Und das war auch der Grund, warum wir dieses Jahr auch getrennt von den Gewerkschaften mit den transparenten Eltern am Limit auf die Straße gegangen sind, weil keiner für uns dieses Schild hochhält. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich mit den Gewerkschaften zusammenzuschließen, gemeinsam für bessere Bedingungen zu sorgen für die Erziehenden. Es kommt leider aber überhaupt nicht rüber und keiner macht sich dafür stark, dass es uns wirklich nicht mehr gut geht. Ich habe Mütter, die haben, heute Morgen habe ich erst wieder eine Nachricht bekommen von einer Mutter, die ihren Managementjob aufgeben musste. Ich habe Mütter, die sagen, ganz ehrlich, wenn das jetzt so weitergeht, muss ich wieder zurücktreten. Ich meine, da kommen ja auch ganz andere Gefilde rein, wie das Thema Frauengleichberechtigung, Frauenförderung. Es sind meistens immer noch die Frauen, die zurücktreten. Und mein Eindruck ist, dass das einfach nicht gesehen wird. Um als letztes Beispiel eins zu bringen, ich weiß, dass ich irgendwann mal unserer Kita-Leitung gesagt habe, das war auch wieder ein Jahr, wo gestreikt wurde, ich glaube vor 2 Jahren oder vor einem Jahr. Und sie bat mich, ob wir nicht zusammen da auch noch mal kurz den Eltern irgendwie was schreiben können. Und dann habe ich gesagt, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was soll ich da schreiben. Natürlich, vor 2 Jahren habe ich auch einen mutmachenden Brief geschrieben und habe gesagt, lass uns die Daumen drücken für die Erziehenden, dass sie da auch was verwirken. Und das sehe ich auch immer noch so. Aber ich habe gesagt, wir haben jetzt gerade Corona, wir hatten schon wieder einen Lockdown, die Leute haben keine Urlaubstage mehr. Es fällt mir unglaublich schwer, jetzt gerade Verständnis für diese geschlossenen Streiktage dafür zu werben, auch wenn wir das haben. Und dann habe ich gesagt, und dann kommen ja im Sommer noch ihre 3 Wochen Sommerzeit. Ne? Die Kita macht ja dann noch 3 Wochen zu. Und sie sagt mir, naja, ganz ehrlich, Frau Hennes, das ist ja für uns eher eine Regeneration, als dass wir uns erholen können. Und da merke ich, dass jemand ganz weit weg von uns Eltern, denn von Regeneration kann man bei uns ja in so einer Situation gar nicht mehr sprechen. Die Urlaubstage sind aufgebraucht. Damals, wie gesagt, wegen dem Lockdown, permanent brach Corona aus. Nach Corona waren es die anderen Krankheiten, die nicht mehr durchkamen, die dann durchkamen. Und dann zu sagen, na ja, gut, wir haben zwar zu, aber eigentlich haben wir keinen Urlaub, sondern wir regenerieren uns nur. Da denke ich mir, ja, und die Eltern, die haben dafür gar keine Chance mehr, sich im Ansatz nur zu regenerieren. Und dieser Blickwinkel, der fehlt mir total.
Wenn ich da vielleicht gerade einsteigen darf.
Frau Ried.
Ich habe jetzt ein Stück weit ein bisschen schmunzeln müssen und fand es aber auch sehr tröstlich, dass hier Eltern am Limit diese Aktion benannt haben. Wir hier vom Verband Kita-Fachkräfte in Bayern hatten eine ähnliche Aktion, das hat Kitas am Limit geheißen. Was mir bei der ganzen Diskussion wirklich auch fehlt, das ist, wo bleiben unsere Kinder und Jugendlichen? Die Kinder und Jugendliche sind on top auch am Limit. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Ich denke, wir müssen ein gegenseitiges Verständnis herbeiführen, dass wir wieder empathisch füreinander die Probleme sehen, also die Eltern Probleme sehen, welchen Druck die Mütter und Väter in der die Berufstätigen und auch die zu Hause sind, vielleicht auch eine zu pflegende Mutter haben oder einen pflegenden Vater haben, was die aushalten müssen, da bin ich ganz bei Ihnen. Bloß muss man jetzt auch aufpassen und vorsichtig sein. Sie sagten jetzt gerade 3 Wochen Schließzeiten im Sommer. Hier bei uns in München sind die wenigsten Einrichtungen 3 Wochen im Sommer geschlossen. Also rein von vielen Trägern wird da das sehr reglementiert. Also wir haben maximal 25 Schließtage im Jahr. Und die wenigsten Einrichtungen bei uns können sich noch 3 Wochen Schließtage im Jahr, im Sommer gönnen, ja,
das ist zum Regenerieren. Ja, das ist schon wenig genug. Und die Situation in Bayern, die ganze Zeit zugehört hat uns schon Maren Krämer. Sie ist Vorsitzende des Verbandes für Kita-Fachkräfte in Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Morgen, Frau Krämer.
Guten Morgen.
Frau Krämer, wenn Sie das jetzt hören, Schließtage in NRW, Sie haben den Verband der Kita-Fachkräfte Nordrhein-Westfalen im Blick. Sie kriegen ganz viele Rückmeldungen. Was ist da extrem an dieser Situation? Wie erleben Sie als Kita-Fachkraft persönlich und natürlich auch in Ihrem Verband die Situation? Ist da eine Solidarität zwischen Eltern und Kita-Fachkräften zum Beispiel?
Also wir erleben es tatsächlich auch, dass die Not sowohl bei den Eltern als auch bei den Kita-Fachkräften enorm hoch ist. Nur wichtig ist da natürlich nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern das Miteinander ist da so wichtig. Also wie meine Vorrednerinnen das da auch schon gesagt haben, an der Stelle müssen wir irgendwo zusammenhalten und es ist Not auf allen Seiten. Nur sehen wir natürlich auch die Kinder und vor allen Dingen auch die Kita-Fachkräfte, die noch jetzt da sind, die müssen wir natürlich auch schützen. Und um die Rahmenbedingungen in den Kitas zu verbessern, haben wir uns dann wirklich gegründet und gesagt, so, wir sind die Stimme aus den Kitas, aus der Praxis und wollen uns da jetzt auch Gehör verschaffen auf höheren Ebenen, also dass wir in Richtung Politik steuern und auch ganz klar sagen, was Lösungen sind.
Hm. Finden Sie Gehör in Nordrhein-Westfalen?
Tatsächlich ja. Also wir haben mittlerweile in ganz Nordrhein-Westfalen bereits schon Mitglieder, die unterstützen, was wir da gerade ansteuern oder auch das Land ist auf uns aufmerksam geworden, sodass wir beim Ministerium gerade auch schon Gehör finden. Das nimmt alles gerade schon seinen Weg, ja.
Das heißt, Gehör finden, was den Ausbau an Kita-Plätzen oder was auch die Förderung von weiterem Personal betrifft?
Also tatsächlich sehen wir es sehr, sehr kritisch, weitere Kita-Plätze zu schaffen. Wir sehen schon auch die Zahlen, dass wirklich viele Familien ohne Kita-Platz dastehen. Auf der anderen Seite, wie sollen wir es schaffen, wenn noch mehr Kitas gebaut werden, wenn keine Fachkräfte mehr auf dem Markt sind. Also wir steuern da eher die Lösungen an, die jetzigen Kita-Fachkräfte überhaupt noch zu entlasten. Das heißt, dass nicht pädagogisches Personal eingesetzt wird für Hausmeistertätigkeiten, für Gärtnerarbeiten, für all das, was neben der Pädagogik anfällt. Also dass überhaupt diese Aufgaben schon abgegeben werden können.
Passiert das denn? Müssen bisher alle pädagogischen Kräfte alles machen in der Kita?
Viel zu oft tatsächlich. Also wir erleben viel zu oft, dass da geht es um Aufgaben wie Schnee schieben, damit überhaupt die ersten Eltern den Kindergarten erreichen können. Über Küche wird dann noch eben mitgemacht oder auch die Gartenarbeit. Natürlich gibt es Aufgaben, die können wir mit den Kindern zusammen erleben. Und dann hat es auch einen pädagogischen Hintergrund. Aber viel zu oft erleben wir, dass die Kita-Fachkräfte da viel zu wenige Hände haben. Und da fehlt es einfach an diesem, ja, nicht pädagogischen Personal.
Da versucht man ja auch einiges jetzt schon aufzufangen, versucht auch Quereinsteiger oder andere Leute zu aktivieren. Passiert das in NRW?
Ja, die Quereinsteiger sehe ich aber tatsächlich, oder sehen wir als Vor- und Nachteil. Also Quereinsteiger können durchaus eine Entlastung sein, wenn sie dann allerdings auch die Aufgaben übernehmen, für die sie eingestellt werden sollten. Das heißt also diese nicht pädagogischen Aufgaben. Auf der anderen Seite können Quereinsteiger natürlich auch, wenn sie eine Einarbeitungszeit bekommen, auch das pädagogische Personal unterstützen. Aber da dürfen wir auf keinen Fall von einer richtigen Ausbildung abweichen oder von einer wirklich richtigen Einarbeitungszeit. Also viele Menschen im Haus zu haben, bedeutet nicht, dass auch gleichzeitig die Qualität stimmt.
Mhm. Ja, also da muss man, das wollen wir auch noch vertiefen, Quereinsteiger und was auch die Ausbildung betrifft, das ist ganz wichtig. Gibt es so eine Art Personalschlüssel? Frau Ried sprach das vorhin auch schon an, wie viele Kräfte für wie viele Kinder zuständig sind. Wie weit sind Sie da von Anspruch und Wirklichkeit entfernt?
Naja,
also. Ja, fangen wir mal an, Frau Krämer noch erstmal.
Also tatsächlich erleben wir das so, dass der Personalschlüssel überhaupt nicht ausreicht in NRW. Also da bemerken wir, dass der Personalschlüssel an die Situation in den Kitas angepasst werden muss. Also da sind Kitas einfach so unterschiedlich aufgestellt, dass da definitiv was passieren muss.
Gibt es da Unterschiede zwischen kommunalen, privaten oder kirchlichen Einrichtungen?
Also das KIBIS regelt tatsächlich den Personalschlüssel. Dennoch gibt es Träger, die auch sagen, sie stellen darüber hinaus Personal ein. Also das gibt es durchaus.
Das passiert also schon wunderbar. Da tut sich etwas. Vielen Dank, Frau Krämer, dass Sie uns die Sicht des Verbandes der Kita-Fachkräfte Nordrhein-Westfalens geschildert haben. Und wir wollen natürlich auch über den Tellerrand hinaus gucken. Ich habe Sie jetzt kurz unterbrochen, Frau Ried.
Ja, das macht gar nichts. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir diesen Tagesanstellungsschlüssel fast in keiner Einrichtung mehr halten können. Das heißt, der ist in fast jeder zweiten Kita bedenklich, also auf gelb oder zeigt an, dass zu wenig Fachkräfte da sind. In der Gesamtheit aber monatsmäßig oder jahresmäßig im Durchschnitt kann sich dann wieder so weit fangen, dass die Förderrelevanz nicht in Mitleidenschaft kommt. Und Sie haben am Anfang gesagt, ja, wie bekommen wir denn auch Gehör in der politischen Entscheidung?
Und das vertiefen wir gleich nach den Nachrichten. Dann gucken wir speziell nach Bayern. Und Sie können uns weiterhin anrufen 00800 4464 4464 oder uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Aber gerne auch aus dem ganzen Bundesgebiet. Wie sieht die Situation aus in anderen Bundesländern als Kita-Fachkraft, als Eltern? Schildern Sie uns, wie Sie das Ganze erleben. Und wir hören uns dann nach den Nachrichten weiter zum Thema, wer betreut unsere Kinder, fehlendes Personal in der Kita. Weiter geht es mit der Lebenszeit und der Frage, wer betreut unsere Kinder, fehlendes Personal in der Kita. Das Thema ist nicht neu, sondern ein Dauerbrenner und die Lage scheint sich in den nächsten Jahren womöglich sogar noch zu verschärfen. Familien brauchen eine verlässliche Betreuung für ihre Kinder, um Familie und Beruf zu vereinbaren. Alleinerziehende Mütter und Väter ohne Oma und Opa oder Babysitter sind oft völlig alleingelassen, wenn Kitas schließen oder ihre Öffnungszeiten reduzieren oder aus Personalnot sogar ganz schließen. Das Kind mit zur Arbeit zu nehmen, ist auch oft eher schwierig. Homeoffice auch nicht immer die Lösung. Auf die Kinder kann nicht angemessen eingegangen werden in dieser Situation und der Arbeit im Job nicht konzentriert und verlässlich nachgegangen werden. Welche Erfahrungen mit der Kinderbetreuung machen Sie als Mütter oder Väter, als Kita-Mitarbeiterin, als Auszubildende oder auch als engagierte Person in kommunalen familienpolitischen Gremien? Egal aus welchem Bundesland, rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Es ist ein bundesweites Problem. Wir haben vor den Nachrichten verstärkt nach Nordrhein-Westfalen geschaut. Janine Hennes aus Aachen, Gründerin der Initiative Eltern am Limit, ist weiterhin bei mir im Studio. Und in München ist uns Daniela Ried weiterhin als Kita-Leiterin und Stadträtin in Garching zugeschaltet. Und nun begrüße ich am Telefon außerdem Ulrike Schaaf, bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales. Schönen guten Morgen, Frau Schaaf.
Ich grüße Sie. Guten Morgen.
Frau Schaaf, letzte Woche fand ja in München der Deutsche Kita-Leitungskongress statt mit Expertinnen und Experten aus Praxis, Politik und Wissenschaft, um eben über die Zukunft der Kitas in Bayern zu diskutieren. Auch Sie waren dort, Frau Schaaf. Und bei diesem Kongress wurde eine Studie präsentiert, die zeigte die besorgniserregenden Auswirkungen des Personals auf die frühkindliche Bildung. Über 5000 Kita-Leitungen wurden befragt, knapp 1000 davon kamen aus Bayern. 94% der Befragten gaben an, in den letzten 12 Monaten mit Personalunterdeckung gearbeitet zu haben. Das hat dann vermehrt zu Krankmeldungen geführt, das haben wir auch eben schon gehört, und verstärkt auch die Unzufriedenheit mit der pädagogischen Arbeit. Sie können aufgrund der Überlastung ihre Arbeit nicht mehr ordnungsgemäß ausführen, hieß es. Und in knapp 20% der Einrichtungen war noch nicht einmal die Minimalbesetzung vorhanden. Frau Schaaf, was antworten Sie den Mitarbeiterinnen in den Kitas, den verzweifelten Eltern, wie sie dieses Problem angehen wollen?
Ja, zunächst darf ich mal festhalten, dass die Entwicklung und die Dynamik in der Kinderbetreuung in den letzten Jahren enorm ist. Wenn wir alleine sehen, was wir an gestiegenen Geburtenzahlen haben, an den veränderten Bedarfen. Wissen Sie, die durchschnittliche Buchungszeit der Eltern für die Kinder in der Betreuung ist mittlerweile bei 7 Stunden am Tag. Dann wissen wir, dass wir viel mehr Menschen noch brauchen in unserem System der Kinderbetreuung und dass der Fachkräftemangel hier auch zuschlägt. Das ist kein Geheimnis. Wir haben branchenübergreifend überall einen Fachkräftemangel. Aber es gibt auch positive Ergebnisse dieser Studie, nämlich dass über 80% der Kita-Leitungen angeben, dass sie ihren Beruf unglaublich gerne ausführen, und das erlebe ich auch immer. Entscheidend ist jetzt, was wir auf den Weg gebracht haben, um mehr Menschen und mehr Personal in unsere Kitas zu bekommen.
Genau, was machen Sie da konkret? Denn der Personalmangel und das überlastete Kita-Personal, das scheint sich ja noch weiter auszuweiten. Wie versucht man da in Ihrem Ministerium Abhilfe zu schaffen? Versucht man das, was weiß ich, ist ja nicht vorhanden. Man kann auch kein Kita-Personal aus anderen Bundesländern abwerben, wie man es bei den Lehrern vielleicht mal versucht. Was haben Sie konkret im Gepäck, um die Situation zu entlasten?
Für mich ist einer der Stellschrauben ganz entscheidend, nämlich, dass wir für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger den Zugang zum Kita-Personal erleichtern. Das heißt, wir haben im letzten Jahr ein Gesamtkonzept für die berufliche Weiterbildung auf den Weg gebracht und haben hier sehr gute Resonanz. Wir bilden Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus, die wiederum schulen in ein modular aufgebautes System, beginnend bei der Assistenzkraft bis hin zur Ergänzungs- und Fachkraft. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann kann ich sagen, dass wir in Kürze schon 700 zusätzliche Assistenzkräfte auf dem Markt haben werden. Und die Nachfrage, und das ist etwas, was mich sehr positiv stimmt, nach diesen Ausbildungen und für den Quereinstieg ist sehr hoch. Wir haben auch den Verwaltungs- und Leitungsbonus, so hieß er bisher, künftig wird er Personalbonus heißen, weiter auf den Weg gebracht. Das heißt, wir entlasten hier die pädagogischen Fachkräfte, dass sie mehr Zeit für die Kinder haben. Und durch diese Unterstützung von zusätzlichem Personal, des Leitungs- und Verwaltungsarbeit abnimmt, aber auch hauswirtschaftliche Arbeit abnimmt, wollen wir, dass die pädagogischen Fachkräfte mehr Zeit am Kind haben. Dieses Programm, dieses Förderprogramm wird auch sehr gut angenommen. Über 7.000 unserer Kitas von weit über 10.000 nehmen diesen Bonus in Anspruch und hier ist Entlastung da.
Entlastung, die sich auch schon zeigt. Ich gebe das mal die Frage mal weiter an Daniela Ried, Kita-Leiterin in München.
Ich muss jetzt da ein bisschen die Romantik aus der Darstellung von der Frau Scharf, so sehr ich sie auch persönlich schätze, herausnehmen, weil die Realität etwas anders ausschaut. Also die Planungssicherheit für unsere Träger ist aktuell nicht gegeben. Es sind zwar Mittel, die immer angedacht sind oder besprochen werden, aber final die zeitnahe Billigung dieser Mittel, das lässt sich immer, da ist Luft nach oben. Ein Negativbeispiel war das Bundesprogramm Sprachkitas, das zum 30. Juni 2023 geendet. Bayern führt das jetzt ab 1. Juli als Landesprogramm selber fort, weil eben auch das Bundesfamilienministerium einfach die Pläne nicht zeitnah Mittel zur Verfügung zu stellen, billig, damit eben wirklich Träger das auch zeitnah für ihr Personal und für die Akquise von Personal planen und einsetzen können. Das schon mal vorweg. Das andere, was ich etwas moniere, ist, ich glaube nicht, dass mit diesem Baukastensystem dieses Problem zu lösen ist. Ich denke wirklich, wir müssen hier vordergründig die Arbeitsbedingungen in den Kitas verbessern. Wir müssen in unsere bestehenden Ressourcen, das heißt in unsere bestehenden Mitarbeiterinnen, die jetzt fachlich gut ausgebildet sind, investieren und sie entlasten, und zwar sofort. Und es ist nicht 11:45, es ist meines Erachtens auch schon 12:30. Wir sind damit auch schon viel zu spät dran und es gibt wirklich Möglichkeiten. Also der Verband Kita-Fachkräfte Bayern wird vertreten durch die erste Vorsitzende Frau Lindner Anfang Juni oder ich denke im Juni eine Petition in den Landtag einreichen mit 14 Vorschlägen zur Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen und auch zur Verbesserung der Qualität. Und da wollte ich einfach auch noch mal kurz darauf hinweisen, Frau Scharf, ob man nicht wirklich die Einbeziehung der Fachkräfte in politische Entscheidungen regelmäßig zu ermöglichen. Ja, ich denke da an das Bündnis für frühe Bildung, das es nun mal gibt. Warum lässt man da nicht Kita-Fachkräfte zu Wort kommen oder bindet eben die Kita-Fachkräfte und die Verbände mit ein, dass man sagt, man hat auch Leute aus der Praxis da, die hier Entscheidungen treffen oder mitgestalten können?
Genau, und die Frage geht direkt an Frau Scharf.
Ja, vielen Dank, Frau Ried. Ich darf Ihnen vorweg sagen, von romantischer Darstellung bin ich weit entfernt. Ich bin auch jede Woche in irgendeiner Kita mit Leitungen im Gespräch, mit den Fachleuten im Gespräch und ich weiß genau, was vor Ort los ist. Ich fange mal an mit dem Sprachkita-Programm. Sie haben das zu Recht erwähnt. Ich kann nur immer wieder sagen, es war höchst unverantwortlich von Frau Paus, dieses Programm auszusetzen. Ein Bundesförderprogramm, das genau die Sprachförderung in unseren Kitas vorangebracht hat. Nicht nur für Kinder mit Migrationshintergrund, sondern auch unsere Kinder brauchen diese ganz besondere Förderung.
Richtig.
Und wenn der Bund aussteigt in einer Haltung, wo 16 Länder auf bayerische Initiative dem Bund ganz klar gesagt haben, wir wollen, dass dieses Programm weitergeht, dann ist es unverantwortlich auch, weil wir in dieser Hängepartie, die so lange entstanden ist, viele Fachkräfte verloren haben.
Ganz genau.
Ganz konkret.
Und das ist hausgemachtes Elend gewesen, muss man ehrlich sagen.
Das ist eine Sache des Bundes. Und wissen Sie, dann kommt noch dazu, dann wird dieses Programm ein halbes Jahr verlängert, generös. Es wird aber nicht dazu gesagt, dass die Mittel, die vom Bund kommen, um die Qualität in unseren Kitas zu steigern, bundesweit 119 Millionen weniger jetzt erfahren wird im Kita-Qualitätsgesetz. Also aus meiner Sicht wirklich unerträglich.
Okay, aber was tut konkret jetzt das Land Bayern vielleicht auch, um die Situation zu verbessern?
Ich darf Ihnen einfach nochmal sagen, Frau Ried hat ja auch die Assistenzkräfte angesprochen. Also der Bund hat dieses Kita-Qualitätsgesetz am 20. Dezember verabschiedet. Es sind Mittel, mit denen wir rechnen müssen, die wir mit einplanen, insbesondere auch um die Qualität zu stärken. Wir sind als Freistaat jetzt in die Vorleistung gegangen. Das Assistenzförderprogramm ist jetzt von uns soweit gebilligt. Also das heißt, wir warten nicht, bis der Bund das Geld bringt, sondern gehen hier in die Vorleistung. Und diese Richtlinie ist auch auf den Weg gebracht. Sie haben auch dieses Bündnis für frühkindliche Bildung angesprochen. Für mich ein ganz zentrales Gremium, bei dem alle beteiligt sind, bei dem wir auch alle mit einbeziehen in unsere Entscheidungen. Im Übrigen, wir werden jetzt auch einen Landeselternbeirat noch einsetzen, um auch die Eltern mitzunehmen auf unserem Weg der politischen Entscheidungen.
Da möchte ich Frau Hennes kurz mit einbeziehen. Die Eltern sollen auch mehr Mitsprache bekommen. Wir hören das gerade in Bayern. Kann man sich da auch was abgucken? Sagen Sie, schauen Sie doch mal nach Nordrhein-Westfalen, da passiert das vielleicht schon eher. Arbeitet man da auch länderübergreifend zusammen?
Also wir haben in Aachen zumindest mit der Elterninitiative, die wir in diesem Jahr gestartet haben, geschafft, an Gesprächstische zu kommen. Jetzt haben wir natürlich grundsätzlich sowieso einen Jugendamtselternbeirat, da bin ich ja auch Mitglied drin. Das heißt, es ist der Elternbeirat der Elternbeiräte, der ist regelmäßig mit dem Jugendamt in Tagungen, im Kinder- und Jugendausschuss in Gesprächen. Und darüber hinaus, über die Elterninitiative, die ich jetzt gegründet habe mit vier Müttern, sind wir jetzt auch eingeladen worden. Wir hatten ein Gespräch mit der Oberbürgermeisterin, wir sind jetzt ebenfalls im Kinder- und Jugendausschuss, um die Themen, für die wir auf die Straße gehen, zu besprechen.
Also da auch mehr einzubeziehen. Ich möchte an dieser Stelle Andrea Steiner in die Diskussion einbeziehen, eine Hörerin aus Bayern und stellvertretende Kita-Leiterin, höre ich.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Steiner. Wenn Sie jetzt die Situation gehört haben, wie ist es konkret bei Ihnen? Wir haben jetzt gerade ein bisschen den Schwerpunkt auf Bayern. Können Sie sagen, okay, es ist so, wie wir das auch jetzt gerade gehört haben von Frau Ried und Frau Scharf?
Ja, also ich möchte Frau Ried, ich möchte den Hut ziehen vor der Frau Ried, weil genau sie bringt es auf den Punkt. Uns geht es so, wir haben den Beruf erlernt, für die meisten von uns tatsächlich ein Traumberuf, um mit den Kindern pädagogisch zu arbeiten, um die Kinder zu fördern, um mit den Eltern Erziehungspartnerschaften einzugehen. Doch mittlerweile werden wir zugeschüttet mit Bürokratie, dann haben wir den Eindruck, dass wir ein dermaßen desaströses System haben, das wir am Laufen halten müssen. Und um die Kinder, um die Basis geht es gar nicht. Also egal, ob man jetzt im Bayerischen Rundfunk die Jetzt Red I-Sendung angeschaut hat, ob man irgendwelche Aufrufe zu Demos von Eltern liest, hört. Es geht eigentlich darum, dass die Kinder betreut sind, auch in ihrer Ankündigung für diese Sendung jetzt. Da heißt es Kinderbetreuerinnen. Und da möchte ich mir ganz klar widersprechen, wir sind keine Kinderbetreuerinnen. Wir sind da, um die Kinder zu bilden, zu erziehen und zu betreuen.
Genau.
Und das wird gerade in Bayern ganz, ganz weit hinten angestellt. Mhm. Und stinkt total, ich sage es einmal ganz ehrlich, es wird auch, das ist die Schade, irgendwo an der ganzen Sache den Eltern jegliche Kompetenz am Elternsein abgesprochen. Es ist nicht normal, Frau Scharf, dass Kinder mit einem Jahr fremdbetreut werden, dass sie in die Krippe gehen müssen. Es ist nicht normal, das möchte ich ganz, ganz, ganz ausdrücklich betonen. Ich habe selber 3 Kinder, ja. Wir haben jetzt an sie einen Wutbrief geschrieben, wir haben an sie einen Brandbrief geschrieben, weil es uns wirklich stinkt. Demonstrieren die an mir nicht. Wir streiken nicht. Dann heißt es, wir bekommen Regenerationstage. Das ist sehr schön, das ist fein. Ich freue mich, wenn ich einen Tag frei habe. Nur zum Beispiel bei 10 Mitarbeiterinnen, die wir haben, 2, 3 Regenerationstage. Stellen Sie sich einmal vor, wie viele Tage mehr das sind, wo wir nicht im Haus sind. Wir haben nicht mehr wie 30 Schließtage. Und es geht letztendlich immer nur um das, möglichst lang, möglichst viel die Kitas aufzuhaben. Und das kann es nicht sein. Es geht um unsere Kinder. Und das stinkt uns gewaltig.
Das heißt, Sie appellieren natürlich, dass die Qualität da auch gewährleistet muss. Und natürlich geht es nicht nur um Betreuung, sondern auch um Förderung der Kinder, was wahrscheinlich oft ziemlich hinten runterfällt in diesen Zeiten. Frau Scharf, Sie können die Wut wahrscheinlich nachvollziehen, aber wie kann man da konkret etwas tun? Wie können Sie dieses Personal entlasten? Sie sagen, okay, bei der Verwaltung kann man vielleicht was tun. Passiert da aktuell schon etwas?
Also zunächst, Frau Steiner, mir tut es wirklich leid, dass Sie so aufgebracht und so wütend sind. Und ich möchte mal bei dem Thema anfangen, das Sie so formuliert haben, es sei nicht normal, dass Kinder mit einem Jahr fremdbetreut werden. Wissen Sie, diese Entscheidung, wann Kinder in die Betreuung gehen und wie Eltern ihren Lebensalltag organisieren, ich finde, das sollten wir nicht bewerten und das tun wir auch nicht. Wir wissen, dass die Bedarfe der Eltern für die Betreuung in Kitas hoch ist und dass sie zunehmend wächst. Wir haben jetzt über 639.000 Kinder in der Betreuung und die Zahl wächst ständig, somit auch die Zahl der Kräfte, die beschäftigt sind in den Kitas. Für mich hat der Qualitätsanspruch, und Sie haben es richtig angesprochen, Bildungs- und die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern oberste Priorität. Und deshalb möchte ich auch, dass die pädagogischen Fachkräfte so weit entlastet werden, dass sie wirklich gute, qualitativ hochwertige Arbeit an den Kindern leisten können. Und deshalb sind solche Förderprogramme und solche Unterstützung, staatliche Förderung, um wirklich Assistenzkräfte, Ergänzungskräfte, ein Team in einer Kita zu haben, das diesen Betrieb wirklich bestens organisieren kann, für mich ganz entscheidend. Also ich weise das wirklich von uns zurück, dass wir sagen, die Qualität spielt keine Rolle, ganz im Gegenteil. Im Übrigen sind wir auch über die Bundesmittel, die wir bekommen, über das Kita-Qualitätsgesetz, ist ganz klar strukturiert, dass wir einen hohen Anspruch in die Qualität setzen müssen.
Aber wie kann dieser Anspruch realisiert werden?
Ja, dazu braucht es einfach mehr Menschen im System. Ich kann das auf einen Punkt zusammenbringen. Wenn wir es nicht schaffen, diese hohe Nachfrage auch damit zu begegnen, erstens mal genug Plätze für die Kinderbetreuung zu haben, da geht es um eine Investitionskostenförderung, die wir jetzt auch mit Blick auf den Rechtsanspruch für die Grundschulkinder, für eine Ganztagsbetreuung sehr stark unterstützen werden und große Förderungen den Kommunen angedeihen lassen werden, sondern es geht einfach darum, jetzt auch neben den Plätzen dann genug Personal zu finden, Menschen, die diese Arbeit gerne machen und die vor allen Dingen diesen Anspruch erfüllen, Qualität voranzubringen. Mhm. Wissen Sie, ein Punkt ist, auch wenn ich das noch anbringen darf, für mich ist ganz entscheidend, was kann der Freistaat auch tun, um Rahmenbedingungen zu verbessern? Wir brauchen auch noch mehr Ausbildungskapazitäten. Wir haben jetzt die Zahl der Studienplätze für soziale Arbeit, frühkindliche Pädagogik für den Herbst nochmal um 400 erhöht. Wir haben zunehmend Kinderpflegeschulen, aber auch die Akademien, die unsere bestens qualifizierten Erzieherinnen und Erzieher hervorbringen. Und die Nachfrage, ich sage das jetzt nochmal, nach diesem Beruf ist hoch. Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir genügend Menschen finden, die diesen tollen Beruf auch gerne umsetzen.
Aber dann nicht bis zur Rente weiterverfolgen. Ja. Das muss ich jetzt dazu sagen. Da muss ich mir jetzt einschalten. Ich bin jetzt die letzten 20 Jahre in der Ausbildung, also als Ausbilderin, habe immer Ausbildungseinrichtungen geleitet. Mittlerweile ist die Situation so, dass ich alleine als Leitung eigentlich nur in der Lage bin, Prüfungen zusammen mit den Lehrkräften der Fachakademien abzunehmen, weil ich mittlerweile im Haus und auch von Kolleginnen, wo ich nachrecherchiert habe, es gar nicht mehr Erzieher gibt oder Fachkräfte gibt, die diese Prüfungen begleiten oder abnehmen dürfen, weil sie einfach zu viele Quereinsteiger sind und auch die Berufserfahrung fehlt. Was ich beobachte bei Optiprax, Praktikanten etc., Kinderpflegerinnen, Auszubildende, die hier bei uns Praktika ableisten, kommen zu mir oder kommen auch zu Berufskolleginnen, Leitungen und sagen nach einer Zeit, wenn wir das gewusst hätten, was später auf uns zukommt, also eine Gruppenleitung möchte ich später nicht machen, weil diesen Stress, diesen Druck, dieses immer Angst haben müssen, alleine dazustehen mit den ganzen Kindern, da überlege ich es mir, ob ich Erzieher weitermache oder nicht lieber nur Ergänzungskraft bleibe. Und selbst dann habe ich jetzt schon Herzklopfen, wenn ich mal fertig bin. Also wir haben ganz viele, die interessiert sind für die Ausbildung. Ich habe aber auch jetzt vor 2 Wochen erst eine Anfrage bekommen von der Fachakademie, ob ich noch mal eine Werbetrommel rühre, weil einfach die gemerkt hat, dass eigentlich weniger Zulauf ist in der Ausbildung oder Nachfrage war. Also das kommt jetzt auch vor. Die bleiben uns nicht lange. Also diese alten Pädagogen, diese alten Hasen, wie ich jetzt einer bin zum Beispiel, der jetzt knapp 38 Jahre im Dienst der Kinder ist, diese alten Hasen brechen uns jetzt irgendwann mal weg, weil die in Rente gehen oder weil die einfach erkranken oder wie auch immer. Die jungen Kräfte, die nachkommen, können das gar nicht mehr leisten und sind gar nicht mehr imstande, das bis zur Rente zu schaffen, wenn nicht Arbeitsbedingungen erleichtert werden. Und da muss ich jetzt wieder zu meinem Ursprünglichen kommen. Ich möchte jetzt da kurz Gustav Heinemann zitieren, der gesagt hat, man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt. Wir haben hier immer noch keine Lobby für unsere Kinder und Jugendlichen. Da zähle ich jetzt die Hortkinder, die Grundschulkinder mit hinzu. Wir haben jetzt eine aktuelle Iglu-Studie, die einfach desolate Ergebnisse geliefert hat. Das kommt nicht von ungefähr.
Das heißt, man muss ganz viel tun. Die Ministerin, Frau Schaff, hat nicht mehr so viel Zeit, aber ich möchte Ihnen trotzdem noch Gelegenheit geben, was konkret passiert jetzt noch, wo Sie sagen, wenn Sie diese Einwendungen hören, also das reicht gar nicht und auch die erfahrenen Kräfte können gar nicht mehr in der Ausbildung diesen Stellenwert und diesen Platz einräumen.
Wir haben ein Bündnis für frühkindliche Bildung und hier setzen wir wirklich sehr große Kraft darauf, weil wir im System auch sehen müssen, und Frau Ritz, Sie wissen das ganz genau, wir haben ja auch die Trägerschaft dazwischen. Die Träger sind die Arbeitgeber der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Kitas. Und wenn Sie von Arbeitsbedingungen sprechen, dann müssen wir einfach hier auch ansetzen. Es nützt uns nichts, wenn wir sehr viel Geld ins System pumpen, wenn es in der Umsetzung, in der konkreten Arbeitsalltag nicht so ist, dass Träger auch mitgehen als Arbeitgeber und als Arbeitgeberinnen und wirklich an diesen Bedingungen mitarbeiten. Ich weiß,
muss
dass
jetzt
wir
ganz
noch mehr
klar
Zeit
Lanze für die Trägerinnen und Träger brechen. Die würden gerne mitgehen, wenn die Refinanzierung dieser unterstützenden Maßnahmen einfach frühzeitig und gesichert und planbar einfach durch den Bund auch kommuniziert wird. Träger können sich nicht leisten, in Vorleistung zu gehen mit Fördermaßnahmen oder mit personellen Einstellungen, wenn das nicht gesichert refinanziert wird. Das wissen Sie auch, Frau Scharf. Und da, glaube ich, kann man wirklich vom Bund her sehr viel nachbessern, um einfach mal schneller Gelder auch durchzuwinken.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Wir bräuchten sehr viel mehr Planungssicherheit, was die Gelder des Bundes betrifft. Ich sage es Ihnen nochmal, wir gehen als Bayern in die Vorleistung und haben jetzt diese Förderrichtlinien auf den Weg gebracht und nehmen dafür Geld auch in die Hand, damit die Trägerinnen und Träger auch Planungssicherheit haben. Ich bin ganz bei Ihnen, wenn wir zum Beispiel auch das Thema der Anleitung, das Sie angesprochen haben, wenn es um Praktikumsstellen geht. Ich weiß, wie viel Arbeit und Mühe es macht, Menschen anzuleiten und auch zu begeistern, Verantwortung beispielsweise als Gruppenleitung auch zu übernehmen. Also ich glaube, hier sind wir wirklich gefragt, jetzt einen ganz engen Schulterschluss zwischen den Kommunen, die kommunale Pflichtaufgabe der Kinderbetreuung sichern müssen, bis hin zu den Trägern, aber auch was die finanziellen Mittel betrifft. Im Übrigen Bayern gibt weit über 2 Milliarden Betriebskostenförderung in unsere Kitas. Die Refinanzierung ist aber über 60% im Durchschnitt. Und ich glaube, das sind die guten und wichtigen Signale. Und eines will ich auch noch sagen, dass die Kinder bei uns keine Lobby hätten, das kann ich so nicht feststellen. Also sie stehen bei uns im Mittelpunkt, in unserer Verfassung steht, sie sind das köstlichste Gut unserer Gesellschaft.
Und haben es aber immer noch nicht, die Kinderrechte so. Haben aber immer noch nicht ins Grundgesetz geschafft.
Das ist nochmal ein ganz wichtiges
ganz ehrlich,
und eigenes
Das hört sich
Thema.
Alles wunderbar an, aber die Kinderrechte von der Kinderrechtskonvention haben es immer noch nicht bei uns ins Grundgesetz geschafft, weil wir noch nie eine Mehrheit diesbezüglich erreichen konnten, dass das das ins Grundgesetz reinkommt. Und da können Sie uns nicht sagen, dass Kinder eine Lobby haben, die haben keine Lobby. Und ich muss auch meiner Kollegin da recht geben, wenn Krippenkinder mit einem Jahr eine 50-Stunden-Buchung in der Woche für möglich bekommen, dann finde ich, das ist grenzwertig, Kindeswohlgefährdung. Und das finde ich auch nicht entsprechend für die Kinder. Und für die Kinder muss jemand sprechen. Die brauchen nämlich eine Bindung, die brauchen Verlässlichkeit und Urvertrauen. Und das ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr gegeben.
Frau Scharf, sind Sie noch da?
Ich bin gerade noch da.
Ja, ja, genau. Sie haben einen Termin. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Es sei denn, Sie wollen noch was antworten, wenn Sie sagen, okay, ne, Kinder, unser wertvollstes Gut, aber in der Praxis passiert weiterhin noch zu wenig diesbezüglich.
Ich bin jetzt schon noch mal befremdet, dass man bewertet, ob Eltern für ihre Kinderbetreuung in Anspruch nehmen oder nicht. Ich möchte, dass wir die Wahlfreiheit haben, dass Kinder, die in die Betreuung gehen, ob sie ein Jahr sind oder ob sie 5 Jahre sind, dass sie frei wählen können. All das unterstützen wir im Übrigen auch mit unserem Familiengeld, diese Wahlfreiheit zu sagen, wir wollen Kinder zu Hause erziehen. Aber ich bewerte in keinster Weise, ob Kinderbetreuung in Anspruch genommen wird oder nicht. Aus unserer Aufgabe ist, hochwertige qualitative Bildung und Erziehung in den Einrichtungen zu ermöglichen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Scharf, dass Sie uns Ihre Position geschildert haben. Und wir haben auch gehört, was passiert. Ein paar Ansätze passieren in Bayern. Es wird ein bisschen mehr Geld zur Verfügung gestellt. Es gibt Förderprogramme. Man versucht, mehr junge Leute für diese Ausbildung auch zu begeistern. Merken Sie das auch, Frau Hennes? Als Elternteil, ist da noch eine Begeisterung für diesen Beruf? Oder sind es nur noch ausgebrannte Erzieherinnen und Erzieher?
Ich erlebe ehrlicherweise fast nur noch ausgebrannte Erzieherinnen und Erzieher. Ich erlebe aber auch, doch wir kriegen auch da junges Personal nach, die auch teilweise bleiben. Natürlich gibt's immer welche, die irgendwann sagen, ich orientiere mich nochmal um. Das stimmt schon. Ich glaube, das Problem liegt wirklich in der Hinsicht, wie mache ich diesen Beruf attraktiv? Also alles, was auch Frau Scharf gerade gesagt hat, das klingt alles unfassbar schön. Und das ist auch, was ich in Aachen immer wieder erlebe. Wir wollen, wir werden, wir haben geplant, dass die Schwierigkeit ist, und das erleben wir jetzt auch gerade bei Frau Ried und auch bei uns Eltern,
genau,
wir sehen nichts. Es passiert einfach nichts
an. Genau. Das werden wir aber noch vertiefen, wodurch vielleicht was ankommen könnte. Gleich nach den Nachrichten 00800 4464 4464 ist unsere Telefonnummer oder schreiben Sie uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten geht's.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Weiter mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und noch bis 11.30 Uhr geht es darum, wie sich der Personalmangel in der Kinderbetreuung bemerkbar macht und vor allem, wie er sich beheben lässt. Fehlendes Personal in der Kita, wer betreut unsere Kinder? Darüber wollen wir weiter diskutieren. Wie akut die Lage für viele berufstätige Eltern und für das pädagogische Personal ist, das haben wir schon gehört. Auch, dass viele Erzieherinnen und Erzieher am Limit sind, weil es zu wenig Personal und zu hohe Krankenstände gibt, oft auch noch eine Folge von Corona. Und all das wirkt sich natürlich auf die Qualität der Kinderbetreuung aus. Immer weniger MitarbeiterInnen sind für immer mehr Kinder zuständig, müssen die Jüngsten wickeln und beaufsichtigen, sollen gleichzeitig die Älteren Kinder ja, mit Spiel und Spaß bei Laune halten, aber natürlich auch ihre verschiedenen Bedürfnisse und Fähigkeiten berücksichtigen und ihren Entwicklungsstand dokumentieren und sie entsprechend fördern. Also ein hoher Anspruch ist mit diesem Beruf verbunden. Das Problem ist lange erkannt, aber nicht gebannt. Der Protest des Kita-Personals wird immer lauter angesichts dieser Entwicklung. Es gab immer mehr Streiks, darunter leiden bei allem Verständnis für die Situation natürlich auch die Eltern und Kinder, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder während ihrer Arbeitszeit betreuen sollen. Und inzwischen organisieren sich ja auch immer mehr Eltern. In Magdeburg etwa gibt es einen runden Tisch Magdeburger Kind, eine Initiative, die gemeinsam mit Eltern und Arbeitgebern Lösungen von der Politik fördert. 1000 Leute haben die Petition dieser Initiative bereits unterschrieben. Mit einer Kita-Leiterin, die sich dort engagiert, hätten wir heute gerne gesprochen, aber ihre Teilnahme hat sie wieder zurückgezogen. Ihr Arbeitgeber gibt kein grünes Licht dafür. Also auch da sieht man, die ist da oft die, ja, Situation sehr kritisch ist. Bei mir im Studio ist weiterhin Janine Hennes, Kita-Elternsprecherin, Mitglied im Jugendelternbeirat Aachen und Gründerin der Initiative Eltern am Limit, und in München zugeschaltet Daniela Ried, Kita-Leiterin und Stadträtin in Garching vom Bündnis 90 Die Grünen. Und wir sind natürlich auch weiterhin gespannt auf Ihre Erfahrungen. Wir haben schon einiges gehört. Vielleicht auch Ihre Ideen, wie sich die Situation für alle Beteiligten verbessern ließe. Müssen wir die Ausbildung, die Bezahlung attraktiver machen, um mehr Fachkräfte für die Kinderbetreuung zu gewinnen? Können Quereinsteigerinnen die Situation entspannen? Sollten Kommunen stärker vom Land und vom Bund unterstützt werden? Können Arbeitgeber vielleicht auch mehr tun im Sinne von Betriebskindergärten? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Eine mögliche Lösung oder Teillösung, um das Fachpersonal in der Kita zu entlasten und neue Mitarbeiter zu gewinnen, wir haben es vorhin schon gehört, sind Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen. Aber gibt es davon überhaupt genug und wie werden diese ausgebildet? Das kann uns jetzt möglicherweise Janine Rudolph sagen, die ich jetzt am Telefon begrüße. Sie ist Quereinsteigerin in einer Kita in Coburg. Schönen guten Tag, Frau Rudolph.
Ja, guten Tag, hallo.
Frau Rudolph, wie ist es dazu gekommen, dass Sie Quereinsteigerin in einer Kita geworden sind?
Eigentlich ist Corona mehr oder weniger schuld eigentlich an der Situation. Also ich habe soziale Arbeit studiert, auch eigentlich fertig. Es scheiterte dann an einer Hausarbeit. Und dann bin ich erstmal in den Einzelhandel gegangen, und während Corona kam bei mir so ein bisschen das Gefühl, dass ich eigentlich gerne doch was Soziales machen möchte in meiner beruflichen Zeit, die ich so verbringe. Und habe dann eben nach Wegen und Möglichkeiten geschaut, wie ich das möglich machen kann, und habe mich dann erstmal blind beworben an alle möglichen Einrichtungen, die sozial arbeiten, und bin dann ziemlich schnell, habe dann festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist oder ja, da halt eine Qualifizierung notwendig ist, und bin dann bei den Bergwichteln gelandet, die mir dann die Tür geöffnet haben sozusagen, und wir haben gemeinsam überlegt, welche Wege man gehen kann.
Mhm. Welche Wege kann man gehen? Wahrscheinlich muss man ja auch gewisse Vorerfahrungen mitbringen oder dann eine Ausbildung bekommen.
Genau, also das Jugendamt, dem war es wichtig, dass ich eben Praxiserfahrung sammle. Deswegen habe ich dann letztes Jahr im Februar angefangen, halt als Praktikantin in der Einrichtung zu arbeiten. Es gibt dann eben jetzt die Möglichkeit, in Bayern speziell diese Qualifizierung zu machen, die ich jetzt auch mache, diese modulare, von der Frau Schaaf vorhin gesprochen hat. Und dann gäbe es aber auch die Möglichkeit, eben so einen Vorkurs zu den externen Prüfungen zu machen und dann im Anschluss die externen Prüfungen zur Kinderpflegerin und dann zur Fachkraft
zu machen. Wie lange dauert so eine Ausbildung? Man hört ja oft die klassische Erzieherinnenausbildung. Ich glaube, 5 Jahre ist genau der Klassiker, aber so lange werden Sie nicht ausgebildet, vermute ich.
Genau, also ich habe letztes Jahr dann im April angefangen mit dem Kurs zur Tagesmutter, habe dann im Herbst den zur Assistenzkraft gemacht, der ging dann bis Anfang diesen Jahres, bin jetzt in dem Kurs zur Ergänzungskraft, der geht jetzt noch bis nächstes Jahr April, und dann werde ich noch ein Jahr arbeiten und dann den Kurs zur Fachkraft hoffentlich besuchen dürfen.
Das machen Sie alles parallel zu Ihrer Arbeit in der Kita?
Genau, das ist quasi ein duales Konzept. Also ich arbeite Vollzeit in der Einrichtung und mache dann alle 2 bis 3 Wochen unter der Woche nachmittags oder auch mal ganztags besuche ich dann den Kurs. Genau. Mal online und mal Präsenz.
Ah. Eine ganz schöne Belastung, vermute ich, auch angesichts der angespannten Situation generell in den Kitas, oder?
Ja, ist eine Doppelbelastung. Ich persönlich finde es aber gar nicht so schlecht, weil ich eben gleich den Transfer ziehen kann in die Praxis und halt auch vielleicht gleich Denkanstöße mit in die Einrichtung nehmen kann, worüber wir dann diskutieren können und uns austauschen können. Und von daher, es ist eine Doppelbelastung, aber ich finde es gut.
Wie wurden Sie von Ihren Kolleginnen und Kollegen aufgenommen? Nach dem Motto, endlich kommt da jemand, und werden Sie für alle Bereiche eingesetzt und auch angeleitet in so einer angespannten Situation? Dafür braucht man ja auch Zeit.
Richtig. Ja, also ich wurde sehr dankbar angenommen. Ich fühle mich als vollwertiges Mitglied im Team. Werde tatsächlich, das ist aber, liegt so ein bisschen auch am Konzept, für alle Bereiche eingesetzt. Also bei uns ist es so, dass alle alles machen, im weitesten Sinne. Und von daher, ich bin voll eingesetzt, wurde sehr dankbar entgegengenommen. Natürlich bin ich mit meiner Gruppenkollegin da auch schon in den Austausch gegangen, was sie eigentlich davon hält. Und ihre Meinung dazu hat mich interessiert und generell auch von meinem Team. Aber so an sich bin ich sehr, sehr offen empfangen worden. Und ich glaube, hat schon zu einer Entspannung beigetragen, würde ich behaupten.
Ja, und Sie sind motiviert, das hört man auch heraus. Frau Ried, wie ist das, wenn man das hört, Quereinsteigerinnen könnten doch zumindest ein Weg sein, um die Situation zu entlasten. Wie sind die Erfahrungen damit? Haben Sie die in Ihrer Kita auch?
Es ist in der Situation, es ist wie Versuch und Irrtum oder man hat Glück oder man hat Pech. Es kommt auch auf die persönlichen Qualifikationen oder Schlüsselqualifikationen der Quereinsteiger an. Jetzt, wie jetzt in diesem Fall, die Kollegin, die ich jetzt leider nicht sehen kann, aber sehr schätze auf diesem Weg, auch sehr herzlich grüße, dass sie den Weg beschritten hat und sich darauf eingelassen hat. Gibt es aber auch ganz viele Quereinsteiger, wo eben diese Schlüsselqualifikationen on top nicht gegeben sind, wo ich einfach auch merke, dass die fundierte Ausbildung ein großes Manko hinterlässt. Ein Beispiel, Quereinsteiger werden gerade in dieser hochsensiblen Phase von Kindern unter 3 Jahren, also Krippenkindern, schwer erkennen können, welches Kind ein unsicher gebundenes Kind ist und wie man dann auch auf dieses Kind eingeht, wie man die Elternarbeit ausarbeitet oder eingeht und die Eltern unterstützt. Das kann in dieser kurzen Zeit eine Quereinsteigerin nicht fundiert wissen oder gelernt bekommen. Es wäre umsonst. Ich selber habe 2 pädagogische Ausbildungen, habe 7 Jahre gelernt, hatte Heilpädagogik in meinem Studium drin. Das wäre alles umsonst gewesen, wenn das jetzt alles so einfach möglich wäre. Hinzu kommt noch, dass das Kinderklientel, das wir jetzt zu versorgen haben, teilweise sehr belastet zu uns in die Einrichtungen kommt. Das heißt, wir brauchen hier wirklich Expertise, Fachleute, die wissen, wie kann ich den Kindern helfen, wie kann ich sie unterstützen, wie kann ich ihre Ressourcen stärken, wie kann ich sie aufbauen für die Schule später. Wie gesagt, wir hatten jetzt erst kürzlich diese fatale Iglo-Studie, die das wieder belegt hat, wo es hapert. Quereinsteiger haben wir auch viele aus dem Ausland, muss ich auch dazu sagen. Und da ist es einfach teilweise auch vom Sprachlichen her ganz, ganz schwierig, dass die Kinder eine entsprechende Förderung bekommen, vor allem also im Krippenbereich. Also wenn in der Krippe teilweise kein muttersprachliches Deutsch mehr gesprochen wird, ist es für den Spracherwerb der kleinen Kinder fatal. Das wirkt sich jetzt auch schon in den Grundschulen aus, weil wir spülen ja das Problem weiter in die Grundschulen. Wenn Sie die Grundschullehrerinnen fragen, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen, mit welcher Qualität die Kinder kommen an Sprachvorkenntnissen. Und da rede ich jetzt nicht nur von Kindern mit Migrationshintergrund, sondern auch von gebürtig deutschen Kindern. Wir haben da massive Sprachdefizite, die kommen nicht von ungefähr. Und das war eben vorhin, um das nochmal richtigstellen zu dürfen, ich bin nicht gegen die Krippe und ich bin auch nicht dagegen, dass Mütter sich entscheiden, ihre Kinder in die Krippe zu geben, gar nicht. Aber ich denke, in Anbetracht dessen, dass man ihnen ermöglicht, bis zu 50 Stunden in der Woche ein Kind mit 1 Jahr in eine Krippe zu geben, in Fremdbetreuung zu geben, hat dieses Kind in meinen Augen das absolute Recht, von dem Besten der Besten an Pädagogen betreut zu werden, ohne dabei seelischen oder körperlichen Schaden zu erleiden. Und das ist mein Thema.
Ja, das ist ganz wichtig, die Qualität, die Sie ansprechen. Ich möchte noch eine Mail zitieren, die wir bekommen von einer Hörerin. Sie ist selber eine Kita-Leiterin in einer Elterninitiative in NRW. Und sie schreibt, wir sehen vor allem, dass die Lage für die Kinder schlecht ist, insbesondere für Inklusionskinder. Also es gibt ganz bestimmte Kinder, die ja noch mal stärker darunter fallen. Frau Hennis, das beobachten Sie auch.
Genau. Also die Eltern haben ja die Möglichkeit, das ist ja aufgrund des Teilhabegesetzes vor einiger Zeit, ich glaube vor 3 Jahren entschieden worden, dass sie eben sich die Kita aussuchen dürfen für ihr Kind mit Förderbedarf. Das ist gut gemeint und hat unter dem Inklusionsgedanken bestimmt auch ganz viele wertvolle Seiten. Nur wenn ich schon kein Personal da habe, um die Kinder ohne Förderbedarf richtig zu betreuen und frühkindlich zu bilden, dann ist es natürlich für die Kinder, die jetzt gerade BTHG-Kinder zum Beispiel, so wenn wird da, es ist ja, glaube ich, die Begrifflichkeit.
Was heißt das?
Das sind eben die Kinder, die entweder eine BTHG-Kraft, was die Abkürzung genau weiß, bedeutet, das wissen Sie vielleicht, Frau Ried.
aber also für Kinder, die einen Sonderförderungsbedarf haben.
Genau, richtig,
haben.
Die Sonderförderung, und das können entweder 1:1 Betreuungen sein, die bewilligt sind, oder eben halt nicht. Also die 1:1 Betreuungen müssen auch ja keine pädagogischen Kräfte sein. Das kann auch Oma, Tante, wer auch immer sein. Es kommt aber auch ganz oft vor, dass die Kinder einen besonderen Betreuungsbedarf haben und keine 1:1 Betreuung bewilligt haben. Die müssen ja durch das Personal, insbesondere durch Personal, das dafür aufqualifiziert wurde, betreut werden. Die werden aber ganz oft eingesetzt, um eigentlich den Personalmangel aufzufangen. Das heißt, die Kinder fallen einfach hinten über. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn, gerade Kinder mit Förderbedarf in diesen Kindergärten oder in den Kitas zu haben.
Mhm. Frau Rudolph, wie ist es bei Ihnen in der Kita? Sie als Seiteneinsteigerin, Quereinsteigerin, haben Sie auch mit diesen Kindern zu tun, die einen speziellen Förderbedarf haben?
Tatsächlich nicht. Also ich bin auch in der Kinderkrippe tätig und bei uns gibt es aktuell keinen Fall, die einen erhöhten Bedarf hätten.
Aber das ist nochmal eine ganz spezielle Gruppe, die wahrscheinlich auch noch extrem leidet in dieser Situation. Ich möchte jetzt am Telefon Herrn Carsten Metzger begrüßen. Schönen guten Tag, Herr Metzger.
Ja, guten Tag, Carsten Metzger hier. Wollten Sie eine Frage stellen?
Ja, gerne. Genau. Sie können, es klingt so, als wollten Sie gleich loslegen.
Genau. Ja, es ist so, dass ich ja schon eine Mail geschrieben hatte und ich möchte zwei Lösungen oder Anregungen gerne in die Runde beisteuern, die aus meiner Sicht durchaus zielführend sein könnten. Und zwar habe ich selber ein Kind, das ist auch in der Kita. Und wir haben auch immer wieder das Problem, dass da halt ein Fachkräftemangel ist. Und bei uns ist das so, dass dann einer von den Eltern eben in die Gruppe geht und dort unterstützt. Und ehrlich gesagt, aus meiner Sicht ist das als Vater völlig logisch. Das habe ich auch schon selber gemacht, dass es viel besser ist. Ich gehe mit meinem Kind in die Gruppe und dadurch können andere Eltern weiterarbeiten, als dass ich mein Kind nach Hause nehme, mir frei nehme. Und andere Eltern müssen das genauso, weil die Gruppe geschlossen wird. Das halte ich für Unfug. Ich weiß, dass es fachlich natürlich nicht optimal ist, aber ich glaube, es ist immer noch besser, wenn mein Kind in der Kindergruppe ist und dort spielen darf und sich aktiv sein darf und ich dabei sein kann, als wenn es hier zu Hause bei mir hockt.
Das heißt, Sie müssen sich natürlich auch die Zeit nehmen können, beruflich das auch leisten können.
Ja, aber wenn ich am Anfang Ihrer Sendung war ja der Beitrag, die Leute müssen sich frei nehmen, müssen sich krank melden oder das Kind krank melden, dann bleiben die ja auch zu Hause. Also es ist doch egal, ob ich das so mache oder so mache.
Ja, das ist eine Möglichkeit. Wie werden Sie da aufgenommen in Kindergärten?
Ah, die sind begeistert. Also sowohl die anderen Eltern sind begeistert, als auch die Kinder finden es großartig, wenn ich natürlich als Mann
da... Einer der wenigen Männer, das muss man noch dazu sagen.
Wow, da geht der Post ab. Ne? Und ehrlich gesagt, für mich ist es auch eine Bereicherung. Ich mal erlebe, was da losgeht. Ne? Das sind 20 Kinder. Das ist eine Rasselbande, das ist fantastisch, das ist ein total gutes Erlebnis und ich habe das schon mehrfach gemacht. Und wenn man das aufteilt über 20 Elternteile, die da die Kinder hinbringen, dann ist das auch gar keine großartige Belastung für mich. Mhm. Na, von der Zeit her. Viel größer wäre die Belastung, wenn die Kita eine Woche zumacht und ich eine Woche mich um das Kind kümmern muss. Das ist auf der anderen Seite viel besser, weil die anderen Wochen übernehmen andere Eltern.
Also eine Win-Win-Situation, kann man
ganz
so
genau
sagen.
Ganz genau. So, aber genau, wird nicht drüber diskutiert. Fände ich jetzt schön, dass ich das beitragen darf. Dann die zweite Sache, ich möchte das jetzt nicht auf die Seite schieben, aber ich möchte es auch noch beitragen. Ich bin auch in der Kita, also Kita im Waldkindergarten mit meinem Kind. Und es geht ja immer auch so um die Kosten. Es kostet alles so viel. Man braucht Betreuer, man braucht Räumlichkeiten und so weiter. Und vorhin war schon die Rede von Gartenpflege und natürlich kommt der Hausmeister dazu und das Putzpersonal bei Räumlichkeiten. Ja Gott, warum wählen mich Waldkindergärten viel mehr in der Gesellschaft frei, sozusagen angeboten? Da braucht man gar nichts. Wir brauchen im Waldkindergarten eine Hütte. Das ist ein Bauwagen, der kostet 30.000 Euro einmalig. Und wir brauchen keinen Hausmeister, wir brauchen keine Handwerker, wir brauchen keine Putzkraft. Das ist äußerst preisgünstig. Die Kinder sind im Wald, in der Natur, sind begeistert. Mein Kleiner, der kommt mit 3 Jahren nach Hause im Winter, es hat Schneeregen. Und dann sage ich, Mensch, hey, komm rein, es ist schön warm. Da schaut er mich großen Augen an und sagt, nee, ich will einen Garten.
Er treibt sie in die Natur, gut.
Ja, genau. Und da sage ich auch immer, nein. Die Leute treiben die Kinder mit 3 in einen geschlossenen Raum, das ist knalllaut. Jedes Kind, was schreit oder was Lärm macht, beschallt die anderen Kinder. Und im Wald ist das egal, wenn ein Kind mal wirklich irgendwie laut und schreit und über ist, ne? Das spielt überhaupt keine Rolle, weil das einfach im Wald sich verliert. Das ist hervorragend. Mhm. Und es gibt auch keinen Streit um Spielsachen, weil es gibt dort keine Spielsachen. Es gibt nur Äste, Blätter, Tannenzapfen und Steine und das ist völlig Erdlöcher, das ist völlig okay. Es gibt nie einen Streit um irgendetwas.
Sie brechen die Lanze für die Waldkindergarten.
Ja, genau. Und ich habe in unserer Gemeinde hier einen massiven Widerstand. Na, da wird jetzt schon wieder ein neuer Kindergarten gebaut für 1 Million Euro. Und die Gemeinde, oh, wir haben kein Geld. Ne? Aber es gibt so einfache andere Lösungen.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diese Lösung präsentiert haben, die vielleicht eine mögliche sein kann in ländlichen Regionen oder auch im Stadtrandgebieten und auch den Einsatz als Vater und als Mann. Also das möchte ich auch nochmal aufgreifen. Gibt es eigentlich genügend Männer? Wahrscheinlich nicht im Kita-Bereich. Man hört immer nur von den Frauen. Jetzt gibt es die Ausbildungsinitiative, Offensive, mehr Quereinsteiger. Sind darunter eigentlich auch mehr Männer? Wer kann dazu was sagen? Frau Ried, was beobachten Sie?
Ich habe in meiner eigenen Einrichtung, die ich derzeit leite, tatsächlich im Kindergarten ausschließlich Männer.
Ah, ausschließlich Männer?
Ja, genau. Und in der Krippe ausschließlich Frauen. Das hat sich aber per Zufall ergeben. Und ich muss sagen, ich genieße es eigentlich auch mit den männlichen Kollegen. Wir arbeiten sehr gut zusammen, sehr intensiv zusammen. Auch gerade im Kindergartenbereich finde ich das schon eine Bereicherung auch. Aber jetzt auch zu unserem Gastredner wollte ich noch ein paar Worte sagen. Natürlich könnten wir natürlich auch eine Almwiese anmieten und dann 200 Kinder auf die Wiese treiben. Damit haben wir das Grundproblem nicht gelöst. Es ist eine netter Einwand gewesen mit dem Waldkindergarten. Man muss aber auch sehen, ein Waldkindergarten hat nicht die Öffnungszeiten oder bietet die Öffnungszeiten, die eben eine normale Kita bietet. Man muss auch sehen, vielleicht mag der eine oder andere Erzieher auch nicht, sage ich mal, 8 oder 10 Stunden im Wald draußen umherstreichen. Es ist eine eigene Pädagogik, die Waldkindergärten. Und das kann nicht die Lösung sein. Mhm. Ich finde es auch sehr nett, dass Eltern sich immer wieder, und das passiert auch, und da sind wir auch sehr dankbar, sich anbieten und bei uns unterstützen, wenn Krankheitsfälle auftreten, wie auch immer, damit die Kinder betreut werden. Und genau das ist mein Thema. Geht es uns nur um Betreuung, dass gesichert ist, dass die Eltern Vollzeit in die Arbeit gehen können, oder geht es uns um mehr? Und ich denke, mit jeder Alternative, die wir jetzt hier schaffen, ob mehr Waldkindergärten oder mehr Unterstützung durch die Eltern, je mehr und je schlimmer, ja, schwächen wir das System und ändern nichts an der Grundproblematik.
Genau, aber wir können ja gucken, was kann trotzdem grundsätzlich schon mal die Situation auch für die erfahrenen Fachkräfte entlasten, damit die auch mehr als nur die Betreuung leisten können.
Natürlich.
Und Frau Hennes, ich würde gerne Sie noch mal ins Boot halten. Es gibt ja dieses Aachener Modell, wo Sie in Aachen ja auch mit konfrontiert sind. Ist das eine mögliche Lösung? Was passiert da?
Genau, das bläst sozusagen ins gleiche Horn oder in die gleiche Richtung. Wir haben einmal diese Quereinsteiger-Thematik, das ist ja dann auch die praxisintegrierte Ausbildung, die Personen machen können. Das ist das, was wir eben ja gehört haben von der Quereinsteigerin. Dann gibt es diese Beschlussvorlage, beziehungsweise erstmal ist es nur ein Positionspapier zum Thema Aachener Modell. Und hier geht es um ein angelerntes Konzept, also wirklich Menschen, die bisher im Zweifel gar keine Berührungspunkte damit hatten, mit Kindererziehung, Betreuung, die eben ins Boot zu holen und anzulernen. Da gibt es ganz viele Meinungen zu. Vor allen Dingen gibt es die auch, aber aus den Kitas selber. Ich verstehe das total, Frau Ried, was Sie auch gerade gesagt haben. Das ist allerdings eine Haltung, die mir einfach gerade ganz oft begegnet. Wir wollen, dass sich was verändert. Wir haben unsere Kinder in ein System reingeboren, in dem wir uns darauf verlassen können wollten, dass wir arbeiten können irgendwann. Und dieses System fliegt uns gerade extrem um die Ohren. Wir kriegen gerade keine Fachkräfte an den Bäumen gepflückt. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass gerade neue Kräfte ausgebildet werden. Bei uns in Aachen sind die Ausbildungsplätze besetzt. Es sind nicht genug, weil aber auch nicht genug Schulpersonal da ist. Aber trotzdem sind erstmal alle besetzt. Bis die aber fertig sind, braucht es Entlastung. Und deswegen muss es eine Möglichkeit sein, dass wir auch Menschen reinlassen. Ich erlebe hohen Widerstand mit Sätzen wie, also es ist nicht das Gleiche, ob die Großmutter ein Buch vorliest oder ob wir eins vorlesen, weil wir haben das gelernt. Also da muss ich schon irgendwann sagen, ich glaube schon, dass es möglich ist, in der Kita, auch wenn das am Anfang natürlich anstrengend ist, die Menschen erstmal irgendwie da reinzubringen und anzugewöhnen. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt außerhalb der Menschen, die nicht pädagogisch, also wenn wir nicht pädagogisches Personal haben, ich glaube nicht, dass das alles Menschen sind, die nicht bis drei zählen können. Also ich kenne viele Menschen, die einfach unglaublich viele Schlüsselkompetenzen mitbringen. Und ich finde, dass es eine Chance geben sollte, sich das anzugucken, weil wir gerade keine Alternative haben und weil wir für Entlastung sorgen müssen, um von diesem Standpunkt aus, also Entlastung vor allen Dingen auch für die Erziehenden und für die Eltern und die Kinder, um von diesem Standpunkt aus wieder sukzessive qualitativ Personal aufzubauen.
Und auch ein Thema, was natürlich auch immer wieder kommt, ist die Bezahlung auch. Ne? Da tut sich einiges. Frau Rudolf, ganz kurz, Seiteneinsteigerin, wie werden die bezahlt?
Also sobald man quasi den Kurs zur Ergänzungskraft angefangen hat und bereit ist, den auch quasi komplett abzuschließen, weil das ist unterteilt in zwei Teile, dann kann man quasi über das BeiKiBiG jetzt in Bayern angestellt werden und wird quasi bezahlt wie eine Ergänzungskraft, also wie eine Kinderpflegerin, also in meinem Fall jetzt. Was ich gerne noch sagen wollen würde, das schließt so ein bisschen an die Frau Hennes an. Was ich erlebe, ist bei der Qualifizierung, dass es eben Menschen sind, die sich bewusst dafür entscheiden, diese Qualifizierung zu machen und viele Kompetenzen aus den anderen Berufen halt mitbringen, die jetzt vielleicht nicht pädagogisch sind, aber die man auf andere Art und Weise vielleicht mit einfließen lassen kann. Und natürlich ist dann auch jeder selbst noch dafür verantwortlich, dass das halt, also dass man an sich arbeitet und an der Qualifizierung arbeitet. Also es bedeutet nicht, dass ich mich da jetzt reinsetze und dann bin ich quasi gut ausgebildet, sondern es liegt an mir, dass ich auch noch was draus mache und noch zusätzlich mich qualifiziere. Also ich glaube, ja.
Also um das vielleicht auch noch zu sagen, das ist nämlich das eine, also es darf jetzt nicht um, manchmal habe ich das Gefühl, es geht um verletzte Eitelkeiten. Ne? Meine Frau Ried hat ja eben gesagt, es kann ja jetzt nicht einfach umsonst gewesen sein, dass ich so viel ausbilde. Selbstverständlich war das nicht umsonst und selbstverständlich, ich bin keine pädagogische Fachkraft, käme ich nicht da rein und würde sagen, so Leute, ich kann es genauso wie ihr, aber ich glaube schon, dass ich mir zutrauen würde, einem Kind eine Jacke anzuziehen, beim Rausgehen zu helfen, irgendwelche unterstützenden Tätigkeiten zu machen oder auch ein Buch zu lesen. Und das Wichtigste finde ich, dass diese Vorschläge vor allen Dingen diskutiert werden. Wir haben die Familienministerin Frau Paul jetzt zweimal angeschrieben. Sie hat in Aachen eine Zoom-Konferenz mitgemacht. Es ging um dieses Modell. Jetzt nimmt die das wieder mit und macht eine Arbeitsgruppe. Was auch immer die da jetzt verwalten, wir brauchen sofort Lösungen.
Und das nehme ich jetzt als Schlussappell dieser Sendung. Vielen Dank, dass Sie uns mitdiskutiert haben, uns viele Anregungen gegeben haben, dass die Situation sich hoffentlich ändern wird. Das warten wir ab. Wir werden diese Sendung wahrscheinlich nicht zuletzt geführt haben zu diesem Thema. Vielen Dank allen Beteiligten für die engagierte Diskussion hierfür. Doch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.